Menschenrechte nachgefragt. Der Interview-Podcast der politischen Meinung und der Konrad-Adenauer-Stiftung. Heute mit...
Mein Name ist Claudia Kittel, ich leite die Monitoringstelle UN-Kinderrechtskonvention am Deutschen Institut für Menschenrechte. Ich bin Erziehungswissenschaftlerin und arbeite seit über 20 Jahren zum Thema Kinderrechte. Ich habe als Sprecherin für das Netzwerk Kinderrechte, die National Coalition Deutschland, gearbeitet und Kinderrechte sind ein sehr leidenschaftliches Thema von mir.
Herzlich willkommen, liebe Claudia. Wir haben uns kennengelernt vor gut einer Woche, als ihr 10 Jahre Monitoringstelle UN-Kinderrechtskonvention gefeiert habt. Du leitest im Deutschen Institut für Menschenrechte diese Stelle. Wie bist du selber überhaupt zu dem Thema Kinderrechte gekommen und was möchtest du erreichen mit deiner Arbeit?
Ja, ich bin selbst zu dem Thema Kinderrechte am ersten Tag meines Studiums gekommen. Da hatte nämlich der damalige Kinderbeauftragte des Landes Nordrhein-Westfalen für alle Studienanfänger im Fach Erziehungswissenschaften eine Ausgabe der UN-Kinderrechtskonvention auslegen lassen. Und die hatte ich auf meinem Platz in dieser Erstvorlesung. Und das war für mich total neu. Dann habe ich gedacht, was ist das denn? Und das war mein erster Berührungspunkt. Und ich habe in diesem Studiengang gleich sehr viele Verknüpfungspunkte zum Thema gesehen. Ja, vielleicht erstmal soweit.
Ja, vielen Dank. Das war auch schon eine gute Brücke zu meiner nächsten Frage, weil seit 1989 gibt es diese Kinderrechtskonvention. Deutschland ist einer von 196 Staaten, die beigetreten sind. Das ist die erfolgreichste Konvention, die die Vereinten Nationen herausgegeben haben. Und was müssen unsere Hörerinnen und Hörer aus deiner Perspektive über diese Kinderrechtskonvention wissen? Warum ist sie so bedeutsam?
Ich glaube, es ist total wichtig zu wissen, dass die UN-Kinderrechtskonvention einen besonderen Blick auf Kinder hat. Und zwar regelt die Konvention das Verhältnis Staat-Kind. Und es gab international einen einhelligen Konsens darüber, dass Kinder bei staatlichen Maßnahmen oftmals übersehen werden. Also, dass ihre Perspektiven, ihre Meinungen außen vor bleiben. Und das gar nicht böswilligerweise, sondern dass sie, eben weil sie Kinder sind, da nicht so gut im Blick gehalten werden. Dass auch die Tatsache, dass ihre Eltern sie vertreten, was ja total gut ist, trotzdem nicht dazu führt, dass sie ausreichend vom Staat mit in den Blick genommen werden. Und dem wollte die Konvention etwas entgegensetzen, indem sie Staaten eine Anleitung gibt, wie sie Kinder, deren Belange besonders in den Blick nehmen können. Und dazu hat die UN-Kinderrechtskonvention 3 Dimensionen. Das sind einmal die Schutzrechte von Kindern, eben weil sie ja noch Menschen sind, die sich in der Entwicklung befinden. Das sind zum anderen die Förderrechte. Also der Staat muss halt auch besondere Leistungen bereithalten, damit er seinen Auftrag Kindern gegenüber und ihren Grundrechten gegenüber ordentlich ausführen kann. Und da gehört dann sowas zu wie ein Gesundheitssystem, das auch auf Kinder ausgerichtet ist, ein Bildungssystem, all diese Dinge. Und die 3. Dimension, das sind die Beteiligungsrechte. Das ist ein Thema, das mich persönlich besonders anspricht. Ich glaube, man kann es ganz kurz zusammenfassen, dass man nichts für Kinder machen soll, ohne es mit ihnen zu machen. Es geht darum, dass wenn man etwas im besten Interesse von Kindern entscheiden möchte als Staat, dass man dann am besten in den Dialog mit Kindern und Jugendlichen geht und sich deren Perspektiven und Meinungen anhört. Und das ist auch, glaube ich, das, die Frage habe ich mich eben unbeantwortet gelassen, was ich erreichen möchte. Das ist das, was mich auch als Pädagogin total dann angesprochen hat an der UN-Kinderrechtskonvention. Ich möchte erreichen, dass Kinder nicht immer nur als Zukunft bezeichnet werden, sondern dass sie, weil sie ja jetzt schon da sind, auch mit einbezogen werden bei allen sie betreffenden Angelegenheiten, auch vom Staat.
Vielen Dank. Das Deutsche Institut für Menschenrechte hat ja sehr, sehr viele Aufgaben. Wie kam es eigentlich dazu, dass jetzt diese Monitoringstelle geschaffen wurde?
Die Monitoringstelle ist eine Empfehlung letztendlich des UN-Ausschusses für die Rechte des Kindes. Das ist der zuständige Fachausschuss bei den Vereinten Nationen für dieses Abkommen, für diese Konvention über die Rechte des Kindes. Und es gibt international die Erfahrung, dass es gewisse Strukturen braucht in einem Land, damit Kinderrechte mehr Durchsetzungskraft bekommen. Und dazu gehört neben einer Koordinierung des Regierungshandelns, neben einem starken Bündnis zivilgesellschaftlicher Art für Kinderrechte eben auch ein unabhängiges Monitoring, also sozusagen eine Stelle, die überwacht und auch dem Staat ein bisschen auf die Finger schaut, wie es denn mit der Umsetzung der Konvention vorangeht.
Die Konrad-Adenauer-Stiftung ist ja Mitglied im Deutschen Institut für Menschenrechte und als solches haben wir jetzt vor kurzem euren aktuellen Jahresbericht zugeschickt bekommen. Und da war ich natürlich ganz neugierig für die Vorbereitung des Gesprächs heute mit dir. Was steht denn zu eurer Arbeit da drin? Die ganze Sache ist 98 Seiten lang und ich war froh, dass du schon auf Seite 15 zitiert wirst. Und zu einem ganz, ganz aktuellen Thema, nämlich Kinderarbeit in Deutschland. Überrascht ja erstmal, wenn man die Überschrift liest. Und da geht es dann ganz konkret um neue Formen der wirtschaftlichen Ausbeutung und zur Schaustellung von Kindern und Jugendlichen in Social-Media-Kanälen durch kommerziell arbeitende Influencerinnen. Und du wirst zitiert, dass du hier Nachbesserungsbedarf im Jugendarbeitsschutzgesetz siehst. Welche Probleme gibt es denn hier konkret? Und ist die Kinderrechtskonvention für den Umgang mit diesen technischen neuen Entwicklungen, die wir da haben, und Veränderungen im Bereich Medien überhaupt noch geeignet? 35 Jahre alt, wie sie jetzt ist?
Ja, als 1989 die Kinderrechtskonvention von der Generalversammlung der Vereinten Nationen am 20. November, also der Jahrestag liegt gerade erst zurück, verabschiedet wurde, da war da natürlich noch kein Thema von Social-Media-Kanälen darin enthalten. Aber man kann die Konvention als ein lebendiges Vertragswerk bezeichnen, denn der gerade schon mal erwähnte Ausschuss bei den Vereinten Nationen betreibt auch die Kommentierung zur Konvention, also das, was man von Gesetzen kennt, dass es Auslegungshilfen gibt. Und es gibt Auslegungshilfen auch zu Themen, die halt sehr viel später erst aufgetaucht sind, wie zum Beispiel das digitale Umfeld, so heißt es bei diesem Kommentar. Und da finden wir doch einige Anregungen, wie wir hier einen kinderrechtlichen Blick auf das Thema werfen können. Und wenn du nach den Themen fragst, welchen Nachbesserungsbedarf gibt es denn oder welche Problematik gibt es denn da, dann haben wir den Blick insbesondere auf FamilieninfluencerInnen gerichtet, die ihre Kinder ja zum Einsatz bringen in ihren Social-Media-Kanälen, um Produkte zu platzieren, um Werbung zu betreiben, um damit auch ein Familieneinkommen zum Teil zu generieren, ohne dass die Persönlichkeitsrechte ihrer Kinder da besondere Berücksichtigung finden oder ohne dass dafür Vorsorge getroffen wird, dass die Kinder an möglichen Gewinnen auch irgendwie beteiligt werden. Also wir haben in diesem Zusammenhang sehr interessante Expertinnenrunden gemacht, auch mit dem Bundesministerium für Arbeit und Soziales. Und wir haben andere Beispiele auch aus dem europäischen Ausland kennengelernt, wie damit verfahren wird. Also da hat mir persönlich das aus Frankreich sehr gut gefallen, wo die Eltern dann verpflichtet sind, in einem treuhänderischen Fonds Anteile der Gewinne für ihre Kinder beiseite zu legen, die die dann bei Volljährigkeit ausgezahlt bekommen, wenn sie schon so aktiv an dem Business ja eigentlich beteiligt sind. Und das ist so eine Perspektive, die bei dem Thema bisher völlig außen vor bleibt und die auch im Jugendarbeitsschutzgesetz so noch nicht drin ist, weil auch dieses noch nicht so die mediale, digitale Welt in den Blick genommen hat, sondern mehr so Medien wie Beteiligung von Kindern in Fernsehproduktionen oder bei Theateraufführungen, wenn sie abends auftreten dürfen und solche Sachen. Also da gibt es auch einen Modernisierungsbedarf, Anpassung an die Realität.
Was ich interessant fand, du hast schon den 20. November als Jahrestag der Kinderrechtskonvention angesprochen und anlässlich dieses Jahrestages, 20. November, hat der Vorsitzende der Kinderkommission des Deutschen Bundestages, Herr Hose, auch eine Stellungnahme abgegeben unter der Überschrift Kinder sind keine Klicks. Da geht es also genau um diese Geschichte auch der missbräuchlichen Verwendung von Kindern oder Instrumentalisierung von Kindern. Ihr habt auch bei eurer Jubiläumsveranstaltung habt ihr eine Diskussion mit Jugendlichen, mit jungen Menschen durchgeführt und da ging es aber um die Frage, sollte man Social Media unter 16 Jahren verbieten? Es gab zwei, die dafür und zwei, die dagegen gestritten haben. Da ging es natürlich auch darum, dass Social Media viele Themen bietet, die für sehr junge Menschen nicht förderlich sind. Wie würdest du diese Diskussion rückblickend, die liegt jetzt ja ein paar Tage schon zurück, wie würdest du diese Diskussion bewerten? Weil es gab ja auf beiden Seiten sehr starke Argumente. Bei dem Thema ist ja immer wichtig, dass Jugendliche und Kinder selbst auch gehört werden. Das habt ihr so organisiert, dass die Jugendlichen selbst darüber diskutiert haben. Würdest du sagen, dass diese Diskussion, wenn man sie mit Jugendlichen führt, dass sie dann auch zu relevanten Ergebnissen führen kann?
Absolut. Das war auch der Grund, warum wir Jugend debattiert, das waren auch Preisträgerinnen von Jugend debattiert, von dem bundesweiten Wettbewerb, eingeladen haben zu dieser Debatte. Und das ist vielleicht ein schönes Beispiel für diese drei Dimensionen der Konvention, die ich anfangs genannt habe. Im englischsprachigen Raum wird immer von den drei Ps gesprochen, Protection, Provision und Participation, also Schutz, Fördern, Beteiligen. Und die jungen Menschen auf unserer Jubiläumsfeier haben auch diese drei Aspekte benannt. Und das ist, was bestenfalls immer passieren sollte, dass wir also eine Debatte nicht rein aus dem Schutzgedanken führen, Kindern und Jugendlichen gegenüber, sondern dass wir dann auch hören, Social Media ist gleichzeitig ein Freiraum junger Menschen, ein Raum, den sie sich erobert haben, weil vielleicht gesellschaftlich nicht mehr so viele Räume da sind, in denen man sich begegnen kann als junge Menschen, um zu debattieren, um sich eine Meinung zu bilden. Und dass es den eben auch gibt, das gilt es auch zu schützen. Und das ist dann Auftrag der Erwachsenen, dafür Lösungen zu finden. Und da steckt genauso der Förderaspekt drin, also die Provisions. Die jungen Menschen in unserer Debatte haben auch gesagt, sie wünschen sich, dass sie in der Schule Medienkompetenz erlernen zu unterscheiden, welche Medien schädlich sind oder nicht. Das ist ja eine sehr klare, finde ich auch tolle Forderung an die Erwachsenenwelt, was Curricula und Inhalte, Bildungsinhalte angeht. Und es ist eine super Anleitung, wie man da zu einer vernünftigen Lösung kommt, die eben alle drei Dimensionen in den Blick nimmt, den Schutz, das Fördern und das Beteiligen, also den Freiraum bieten, gleichzeitig die Anleitung und Kompetenzwachstum anzubieten und den Schutz auch nicht außen vor zu lassen.
Hat sich das Ergebnis der Debatte, es wurde ja abgestimmt im Auditorium, hat sich das Ergebnis überrascht, dass doch die Mehrheit gegen ein Verbot von Social Media für unter 16-Jährige war?
Das hat mich ehrlich gesagt nicht überrascht, weil im Raum sehr viele Kolleginnen und Kollegen aus zivilgesellschaftlichen Organisationen anwesend waren, die sich insbesondere für Beteiligungsrechte von Kindern und Jugendlichen stark machen. Und ich glaube, uns alle eint so ein bisschen die gemeinsame Erfahrung, dass wir uns alle wünschen, dass noch mehr Beteiligung von Kindern und Jugendlichen gerade auch in der Bundespolitik stattfindet. Eine breite Beteiligung, nicht nur die von einzelnen kleinen Gremien. Von daher hat mich dieses Ergebnis eigentlich nicht wirklich überrascht. Es hätte mich andersrum dann, glaube ich, eher überrascht.
Was mich überrascht hat tatsächlich, ihr habt natürlich, das war überhaupt nicht überraschend, eure Arbeit sehr breit und interessant auch vorgestellt. Man hat wirklich viel darüber gelernt, was ihr in den letzten 10 Jahren gemacht habt. Und deshalb ist die Gratulation am Anfang auch nochmal eine Gratulation zu dieser sehr erfolgreichen Arbeit. Mich hat eigentlich überrascht, dass eine Politikerin das Eingangsstatement mehr oder weniger gemacht hat und ihren ersten Auftritt bei euch hatte als neue Kinderbeauftragte der Bundesregierung. Mareike Wulff, die parlamentarische Staatssekretärin im Bundesbildungsministerium, hat diesen Posten erst seit Mitte November, also hat erst wenige Tage bevor sie zu euch gekommen ist, hat sie diese Stelle angetreten und das hat gar nicht bis so hohe Wellen geschlagen gehabt, weil die Bundesregierung ja eigentlich Beauftragtenposten hatte streichen wollen und nicht neue erfinden, sagen wir mal so. Aber welche Erwartungen verbinden sich denn aus deiner Perspektive mit dieser neuen Beauftragtenposition für den besseren Schutz, für die Förderung der Kinderrechte und die Umsetzung der UN-Kinderrechtskonvention durch Deutschland?
Also so ganz neu ist die Position nicht, sie ist keine neue Erfindung. Der UN-Ausschuss für die Rechte des Kindes empfiehlt es eigentlich allen Vertragsstaaten, eine solche Koordinierungsstelle auf nationaler Ebene einzurichten. Und schon vor vielen Jahren, UNICEF Deutschland und UNICEF International hat mal eine weltweite Vergleichsstudie gemacht, 2012. Und da war Deutschland immer so ein leerer Punkt in der Europakarte, weil wir keine solche Position haben. Von daher hat es uns und mich besonders gefreut, als Frau Wulff ins Amt berufen wurde und auch nochmal deutlich gemacht hat, dass das ein Amt ist, das die Kinderrechtskonvention stärken möchte. Das ist eine lang gehegte Forderung, über deren Verwirklichung wir uns sehr freuen. Und wir freuen uns da auch sehr auf die Zusammenarbeit mit ihr. Was für uns als eine Erwartungshaltung daran hängt, ist natürlich, dass wir damit eine Fürsprecherin haben, die innerhalb der Regierung immer wieder diesen Punkt, warum es die Kinderrechtskonvention gibt, stark macht. Nämlich dafür sorgt, dass die Meinungen und Perspektiven von Kindern und Jugendlichen bei Debatten nicht außen vor bleiben oder nicht übergangen werden, weil die Erwachsenen denken, sie regeln das schon im besten Interesse für die Kinder, sondern dass da jemand einsteht und darauf achtet, dass die Schutz-, Förder- und Beteiligungsrechte von Kindern und Jugendlichen Beachtung finden. Das ist etwas Neues auf Bundesebene, das international sich sehr bewährt hat. Und wir würden uns sehr freuen, wenn das nun gelingt und damit Kinder und Jugendliche noch einen stärkeren Einfluss nehmen können. Beispielsweise bei der Wiedereinführung der Wehrpflicht und den Debatten. Da ist das erst so ganz zu allerletzt noch gekommen in der Anhörung vom Ausschuss, dass noch jemand von der BundesschülerInnenvertretung gehört wurde. Aber es ist ja eine Debatte, die junge Menschen ganz unmittelbar betrifft. Die Jahrgänge, die jetzt betroffen sein werden, das sind jetzt Zehntklässler, die müssen da mitsprechen. Die müssen über ihre Sorgen, Ängste, ihre Vorschläge auch, wie man es lösen könnte, das muss einen Platz haben, was es da für Gedanken und Meinungen zu gibt. Entscheiden müssen die Erwachsenen.
Mareike Wulff, die neue Kinderbeauftragte, hat über ihre eigenen Aufgaben im Amt gesprochen und dabei auch erwähnt, dass sie mit der Europäischen Union und mit den Vereinten Nationen zusammenarbeiten will. Ihr seid ja auch sozusagen als Monitoringstelle der Vereinten Nationen Kinderrechtskonvention mit den Vereinten Nationen in der Zusammenarbeit. Was denkst du, was kann die Aufgabe der Kinderbeauftragten im Bereich dieser internationalen Zusammenarbeit sowohl mit der Europäischen Union als auch mit den Vereinten Nationen sein?
Wir haben als Institut für Menschenrechte, als nationale Menschenrechtsinstitution nach den Vorgaben der Pariser Prinzipien die Akkreditierung mit A-Status. Das heißt, wir dürfen die Vereinten Nationen beraten. Das heißt, unsere Aufgabe ist ganz stark, dass wir beraten dahingehend, wo es Probleme gibt bei der Verwirklichung der Kinderrechtskonvention. Eine Kinderbeauftragte auf nationaler Ebene hätte unserer Auffassung nach den Auftrag auch gegenüber den Vereinten Nationen, gerade diese Berichterstattung Deutschlands noch einmal zu stärken. Man muss sich das so vorstellen, vor den Vereinten Nationen wird alle 5 Jahre ein Bericht vorgelegt, in dem Deutschland darstellen soll, wie man noch besser darin geworden ist, die Kinderrechte zu verwirklichen. Niemand nimmt an, dass sofort die gesamte Konvention mit all ihren 54 Artikeln vollends umgesetzt wird. Aber man muss immer besser darin werden und Fortschritte erzielen. Und wenn diese Berichte vorgelegt werden, dann muss das nicht nur ein Ministerium, das für Kindheit und Jugend zuständig ist oder für Bildung, also für Themen, wo man sofort sagt, ah ja, die haben mit Kindheit und Jugend zu tun, sondern dann sind da alle Ressorts gefragt. Und das ist ein schwieriges Unterfangen. Das ist im Moment die Aufgabe eines Referates im Ministerium für Bildung, Familie, Senioren, Frauen und Jugend. Und ich weiß aus den letzten Berichterstattungen, wie mühselig auch der Prozess war, für das Referat aus allen Ressorts die Zuarbeiten zu bekommen, da Überzeugungsarbeit zu leisten. Kinderrechte sind ein wichtiges Thema, hat auch mit eurem Themenfeld zu tun, als Ministerium des Innern oder Gesundheit. Und da kommt ihr sicherlich eine riesengroße Aufgabe zu koordinieren und auch die Bedeutung nochmal zu unterstreichen und damit dafür Sorge zu tragen, dass Deutschland da einen umfassenden und guten Bericht ablegt und alle Ressorts sich auch da ihrer Aufgabe und ihres Auftrages bewusst sind.
Die Vereinten Nationen haben ja eine eigene Kinderrechtsorganisation, die vielen namentlich bekannt ist, nämlich UNICEF. Und UNICEF hat die sehr komplexe Kinderrechtskonvention auf 10 Grundrechte mal runtergebrochen. Unter anderem auf die Begrifflichkeiten Gesundheit, Bildung, Spiel, gewaltfreie Erziehung uns ja alle auch irgendwo abholen, ne, womit wir Kindheit ja auch oft wirklich direkt verbinden, gerade du als Erziehungswissenschaftlerin. Welche dieser Kinderrechte sind für deine Arbeit in der Monitoringstelle aktuell besonders relevant?
Tja, ich kenne dieses Poster auch von UNICEF Deutschland, das für ganz tollen Unterrichtsmaterial übrigens Anwendung findet. Und wir arbeiten mit dem Deutschen Komitee von UNICEF auch immer wieder in Kooperationen zusammen. Dennoch habe ich immer ein bisschen Schwierigkeiten mit dieser Auswahl von 10 Rechten, denn es gibt so ein weiteres Grundprinzip der Kinderrechtskonvention: kein Recht ist wichtiger als das andere und es kommt immer auf das Zusammenspiel an. Natürlich, wir haben in all diesen Bereichen gibt es noch Hausaufgaben zu machen. Also müsste ein Staatenbericht noch Punkte enthalten, was man da demnächst noch machen will, um die Situation weiter zu verbessern. Angefangen beim Kinderschutz. Wir haben zwar auch ein Gesetz zur Ächtung der Gewalt in der Erziehung seit 2000, dennoch erleben viel zu viele Kinder in Deutschland immer noch Gewalt, auch innerhalb der Familie, sei es, ob sie sie selbst erfahren oder auch nur beobachten zwischen streitenden Elternteilen. Wir haben auch im Bildungsbereich noch einiges zu tun, wenn wir darauf schauen, beispielsweise, wie es um die inklusive Bildung in diesem Land gestellt ist. Also ich könnte zu jedem Themenfeld etwas sagen, zu dem wir letztendlich arbeiten. Deswegen, ich kann kein Thema nennen, das für mich das wichtigste oder das besonders am meisten relevante Themenfeld wäre. Was ich sagen muss, ist, dass die Themen, die Kinder und junge Menschen direkt betreffen, in der gesamtgesellschaftlichen Debatte und auch in der politischen Debatte meiner Meinung nach gerade viel zu wenig Bedeutung haben. Wir reden über große politische Themen und wir reden nicht über ungleichen Bildungschancen von Kindern und Jugendlichen in diesem Land. Diese Themen sind genauso wichtig wie alle anderen großen politischen Krisenthemen, die wir tagtäglich in den Nachrichten sehen und hören.
Neben dem Deutschen Institut für Menschenrechte und der von dir geleiteten Monitoringstelle gibt es viele nichtstaatliche Kinderrechtsorganisationen, Kindernothilfe, Terre des Hommes, mit denen wir auch schon Podcastaufnahmen gemacht haben. Welche Rolle spielt die Zivilgesellschaft und diese Organisation für die Umsetzung der Kinderrechtskonvention?
Die Zivilgesellschaft ist unverzichtbar an dieser Stelle. Das sind die Menschen, die direkt mit Kindern und Jugendlichen vor Ort arbeiten oder Träger von Einrichtungen sind, wo Kinder und Jugendliche einen Großteil ihres Tages einfach verbringen. Und die können genau, die sind sozusagen ein Seismograf, der genau sagen kann, wo der Schuh drückt. Wenn wir mit Trägern von Einrichtungen, Gemeinschaftsunterkünften für Geflüchtete sprechen, dann hören wir von denen unmittelbar, welche Schwierigkeiten es dabei gibt, dass Kinder und Jugendliche dort die Angebote der Jugendsozialarbeit im nahen Umfeld nicht erreichen können, weil sie keine Schülertickets haben und nicht ohne Extrafahrkosten beispielsweise Angebote erreichen können von einem Sportverein oder einer Musikschule. Wir hören von Organisationen, die auch Daten dazu erheben, wie es um die psychische Gesundheit von Kindern und Jugendlichen gestellt ist, dass die mentale Gesundheit gerade ein Riesenthema bei Kindern und Jugendlichen ist. Und das ist für uns auch als Monitoringstelle absolut wichtiges Werkzeug, um zu wissen, wo der Schuh drückt. Die Vereinten Nationen hatten eigentlich gefordert, dass wir auch eine Beschwerdestelle sein sollten auf nationaler Ebene, um Beschwerden von Kindern und Jugendlichen über Kinderrechtsverletzungen entgegenzunehmen. Das sind wir nicht. Ich finde das persönlich auch richtig und gut so, denn sowas gehört, kleiner Nebensatz, ins direkte Lebensumfeld von Kindern und Jugendlichen. Aber dann muss ich im Austausch sein, also wenn ich jetzt ich sage, meine ich die Monitoringstelle, dann müssen wir im Austausch sein, mein Team und ich, mit den Organisationen, die diese Beschwerden direkt vor Ort hören, damit wir mitbekommen, wo gibt es auch strukturelle Probleme, die beispielsweise auch eine Gesetzesänderung nach sich ziehen müssten. Wo sind denn eigentlich Problemlagen? Manches kann man nur vor Ort lösen, anderes lässt sich aber eben auch durch Gesetzgebung regeln. Vielleicht mache ich da ein Beispiel. Wir arbeiten seit vielen Jahren mit Treffpunkt e.V. zusammen. Das ist ein Träger der Straffälligenhilfe in Nürnberg. Die arbeiten vor allen Dingen zu Kindern von Inhaftierten. Also sie begleiten Kinder beim Besuchskontakt mit einem inhaftierten Elternteil. Das sind meist Väter. In Deutschland sind 95% der Inhaftierten männlich. Und von denen erfahren wir dann, dass dieser Kontakt für Kinder besonders gut ist, dass auch Kinder und Jugendliche rückblickend erklären, dass ihnen das sehr hilft, mit der sehr schwierigen Situation umzugehen. Wir hören aber gleichzeitig, welche Schwierigkeiten es gibt, diesen Kontakt überhaupt zu ermöglichen, wenn Justizvollzugsanstalten ganz weit draußen meistens sind, vielleicht der Elternteil draußen nicht so unbedingt den Sinn darin sieht, den Elternteil, der im Gefängnis ist, zu besuchen. Aber es kann ja für das Kind trotzdem wichtig und von Bedeutung sein. Und die bieten diesen Kontakt an, brauchen aber Rahmenbedingungen. Und dann können wir uns anschauen, okay, wir haben in der Kinderrechtskonvention einen Artikel 9, der besagt, dass es einen direkten persönlichen Kontakt mit beiden Elternteilen geben soll. Was kann denn eine JVA tun, um diesen Kontakt zu erleichtern, zu unterstützen? Und was kann ein Jugendamt auch tun, um diesen Umgang zu erleichtern und zu unterstützen oder zu prüfen, ob er überhaupt eine Erleichterung darstellt? Und das sind dann so Regelungsschrauben, die man sich genauer angucken kann, um dann auch das Arbeitsumfeld für die Praktiker vor Ort verbessern zu können, damit das, was man möchte, beim Kind ankommt, nämlich dass die Kinder eine Entlastung in einer belastenden Situation erleben und auch erleben, dass Anbietende in der Förderung für Kinder und Jugendliche, wie ein Jugendamt zum Beispiel, ihnen auch wirklich Unterstützung bieten in Krisen- und Notsituationen.
Vielen Dank. Ihr habt eine Publikation rausgebracht unter dem Titel Kinderrechte im Blick, Aufgaben und Bedeutung eines unabhängigen Kinder- und Jugendrechte-Monitorings. Da wird also eure Arbeit sozusagen mal beschrieben. Und ihr stellt dort 4 Grundprinzipien der UN-Kinderrechtskonvention dar, nämlich Nichtdiskriminierung, vorrangige Berücksichtigung des Kindeswohls, das Recht auf Leben und Entwicklung des Kindes, Recht auf Gehör und Berücksichtigung der Meinung des Kindes. Wie sieht es deiner Meinung nach jetzt 36 Jahre nach Verabschiedung der UN-Kinderrechtskonvention durch die UNO-Generalversammlung mit dem Schutz dieser Grundprinzipien durch die Kinderrechtskonvention aus? Und gibt es hier vielleicht nennenswerte Fortschritte oder besondere Defizite, die dir einfallen?
Es steht leider immer noch recht schlecht um den Vorrang Kindeswohl. Den möchte ich auch gerade noch einmal ein bisschen erläutern. Da gibt es nämlich oft ein Missverständnis, wenn davon gesprochen wird. Zunächst einmal im englischen Original der Konvention heißt es gar nicht Well-Being, Kindeswohl, sondern da heißt es the best interests of the child und interests im Plural. Und die sollen vorrangig berücksichtigt werden, wenn ein Staat im besten Interesse, so übersetze ich es jetzt mal grob, von Kindern und Jugendlichen handeln soll. Und das bedeutet, da sind wir wieder bei dieser Ursprungsidee der UN-Kinderrechtskonvention, dass dann, wenn verschiedene Interessen miteinander abgewogen werden sollen, denen von Kindern und Jugendlichen eine Vorrangigkeit gegeben werden soll, weil sie ja bisher so gerne übersehen, übergangen, irgendwie vernachlässigt werden. Und diese Vorrangigkeit, die klappt einfach noch nicht ausreichend. Da haben wir immer noch ein Anwendungsdefizit. Am Ende gewinnen andere Themen, sind andere Interessen von größerer Bedeutung. Und da hat Deutschland wirklich noch Nachbesserungsbedarf. Wo sich da viel tut, meiner Meinung nach, ist tatsächlich im direkten Lebensumfeld von Kindern und Jugendlichen. Ich darf ehrenamtlich Sachverständigenvorsitzende bei Kinderfreundliche Kommune sein. Das ist das deutsche Programm eines internationalen Programmes von UNICEF International. Und hier in Deutschland wird es getragen vom Deutschen Kinderhilfswerk und dem Deutschen Komitee von UNICEF. Und bei Kinderfreundliche Kommune, da machen sich Kommunen auf den Weg mit einem Aktionsplan, kinderfreundlich im Sinne der Kinderrechtskonvention zu werden. Und da geht es auch darum, Kinderinteressen einen Vorrang einzuräumen. Und wenn man dann so schaut, was das für ein Verwaltungshandeln eigentlich heißt, was das dann bedeutet, wenn beim Bürgermeister, bei der Bürgermeisterin dann auch noch ein Kinderrat eingerichtet wird, der tatsächlich vielleicht sogar Mitspracherecht bekommen soll. Wenn es auch da eine Kinderbeauftragtenposition auf kommunaler Ebene gibt, die immer wieder anmahnt, hier auch Kinderinteressen mit einzubeziehen, dann kann man sehen, was da Tolles entstehen kann, was weit über Spielplatzplanung hinausgeht. Da sind dann auch Schulwegplanungen dabei, da sind zum Teil Krankenhausgestaltungen mit dabei. Das stimmt mich immer total positiv, wenn ich dann sehe, wie gut das laufen kann und wie das auch alle Beteiligten nachher als einen Gewinn wahrnehmen können, wenn da auch schon die ganz Kleinen mit einbezogen wurden und diesen drei Dimensionen der Kinderrechtskonvention man gerecht geworden ist in der Planung von Anfang an, vor Ort im direkten Lebensumfeld von Kindern und Jugendlichen. Das beeindruckt mich immer außergewöhnlich.
Deutschland ist ja 1992 der Kinderrechtskonvention beigetreten und hat schon viermal Berichte vorgelegt dem UN-Ausschuss für die Rechte von Kindern, den du schon angesprochen hattest, und muss jetzt den nächsten Bericht zum April 2027 vorlegen. Das Deutsche Institut für Menschenrechte hatte zuletzt 2019 bei der letzten Vorlage eines deutschen Berichtes auch einen Parallelbericht veröffentlicht. Inwieweit unterstützt ihr jetzt als Deutsches Institut für Menschenrechte und UNKRK-Monitoringstelle den offiziellen Staatenbericht und wozu braucht es einen derartigen Parallelbericht von euch?
Ja, man kann sich vielleicht vorstellen, dass ein Staat, wenn er da so Rechenschaft ablegen muss bei den Vereinten Nationen vor diesem Ausschuss, einen Bericht schreiben muss, da gibt es meist so einen Gliederungsvorschlag, dass man dann natürlich bemüht ist, auch gut darzustellen, was man gemacht hat und was man geleistet hat. Manchmal werden dabei aber, ich nenne sie immer Hausaufgaben, die die Vereinten Nationen dem Staat aufgeben, am Ende des Berichtsverfahrens, um zu sagen, okay, beim nächsten Mal empfehlen wir euch, das wird immer sehr vorsichtig formuliert, sehr diplomatisch, empfehlen wir euch beispielsweise, die Kinderrechte mit Verfassungsrang nochmal auszustatten in Deutschland. Das wäre für dieses Thema Vorrang Kindeswohl übrigens eine sehr förderliche Maßnahme. Dann kann man feststellen, dass vielleicht in einem Bericht eine solche Hausaufgabe nur mit einem Nebensatz mal tangiert wird oder nicht so im Mittelpunkt steht, wie sich das vielleicht zivilgesellschaftliche Organisationen oder auch der UN-Ausschuss eigentlich wünschen würde. Und deswegen gibt es diese Parallelberichte. Es hilft einfach dem Ausschuss der Vereinten Nationen, ich meine, wir haben anfangs gesagt, 196 Staaten weltweit, immer ein gutes Bild vom jeweiligen Staat zu bekommen. Wenn man also den Staatenbericht hat und daneben dann auch noch die Berichte von Bündnissen, also diesen Coalitions, den Netzwerken Kinderrechte, die sich zusammengeschlossen haben, einzelnen Organisationen, UNICEF gibt eigentlich auch, außer hier in Deutschland, immer einen eigenen Bericht ab. Hier ist es Teil des Netzwerks Kinderrechte. Also mit all diesen Berichten und auch Berichten von Kindern und Jugendlichen selbst und deren Selbstorganisationen versucht dann der Ausschuss, so ein umfassenderes Bild zu bekommen, ein komplexeres Bild, um auch so zu sehen, welche Themen vielleicht so galant im Nebensatz übergangen wurden, um die vielleicht dann doch nochmal zu hinterfragen. Denn es gibt immer eine Anhörung mit einer Delegation der Regierung und da darf der Ausschuss diese Delegation mit Fragen löchern. Und diese Fragen müssen dann auch alle beantwortet werden und dann kann man manche Themen einfach durch so eine Frage dann doch nochmal hervorholen, die vielleicht im Bericht nicht ausreichend Raum bisher eingenommen haben.
Wird dieser Bericht auch dem Deutschen Bundestag, der euch ja finanziert, vorgelegt, so wie euer grundsätzlicher Menschenrechtsbericht?
Nein, leider nicht. Wir haben in der Vergangenheit erst einmal zu diesem Berichtsverfahren eine Anhörung gehabt. Das ist schon sehr lange her. Das war in dem Berichtsverfahren 2002, 2003. Da hat die Kinderkommission das nochmal zu einer Anhörung gemacht. Nein, das hat leider nicht so ein Regelwerk. Gehört übrigens aber auch zu den Empfehlungen. Sowieso, dass eigentlich der Bundestag einmal im Jahr über die Umsetzung der UN-Kinderrechtskonvention debattieren sollte. Wäre vielleicht auch nochmal was Schönes, Frau Wulff aufnehmen könnte als Kinderbeauftragte, dass sie für so eine Plenardebatte irgendwie sorgt, dass wenigstens einmal im Jahr die Kinderrechte ein Thema haben. Denn wir haben ja eine Kinderkommission im Deutschen Bundestag, die auch für die Wahrnehmung der Belange der Kinder, so ihr eigentlicher Titel, zuständig ist und das auch immer wieder versucht und macht und Themen einbringt. Die würde sich bestimmt über diesen Rückenwind sehr freuen.
Du hast schon das Jahr 2002 genannt und für die Kinderrechtskonvention war das eigentlich ein wichtiges Jahr, weil nach 1989 gab es das erste Mal neue Fakultativprotokolle zu sehr, sehr großen, wichtigen Themen. Erstens zum Übereinkommen über die Rechte des Kindes betreffend die Beteiligung von Kindern an bewaffneten Konflikten. Und zweitens zum Übereinkommen über die Rechte des Kindes betreffend den Verkauf von Kindern, die Kinderprostitution und die Kinderpornografie. Beide, wie gesagt, aus dem Jahr 2002. Welche Bedeutung haben diese beiden großen Themen, bewaffnete Konflikte und Kinder, Prostitution und sexuellen Missbrauch von Kindern, für eure Arbeit?
Also Fakultativprotokolle sind tatsächlich Erweiterungen der Konvention. Man könnte auch sagen, Nachbesserungen. Man hat halt gemerkt, oh, da sind wir nicht präzise genug geworden an diesem Punkt. Wir müssen, also bei Kindern in bewaffneten Konflikten zum Beispiel, gab es danach die Kampagne Straight 18, also ganz strikt 18 Jahre für den Einsatz in der Armee. Da müssen wir noch deutlicher werden den Staaten gegenüber, die halten sich da nicht dran. Und dann gab es dieses Zusatzprotokoll. Ein Zusatzprotokoll muss auch immer ratifiziert werden. Das ist genauso wie bei der Konvention. Und von daher haben alle drei Zusatzprotokolle in Deutschland enorme Bedeutung, denn sie wurden alle drei ratifiziert. Das heißt, wir haben bei allen dreien dieses Prozedere durchlaufen, dass Bundesrat und Bundestag zustimmen mussten, dass damit für bindendes Recht erklärt wurde und in Kraft getreten ist. Das ist natürlich besonders stark. Damit ist es wirklich bindend. Damit kann eine Zivilgesellschaft, können auch wir als Monitoringstelle den Staat an seine Pflichten immer wieder erinnern, was diese drei Zusatzprotokolle angeht. Sie sind nicht alle so häufig ratifiziert wie die Konvention selber. Und da sieht man auch die Schwierigkeit dabei. Die Nachbesserung oder Konkretisierung wurde dann nicht von allen Staaten weltweit so einhellig mitgetragen. Aber sie haben damit natürlich eine starke Öffentlichkeitswirksamkeit auch.
Du hast jetzt schon das dritte Zusatzprotokoll angesprochen. Da geht es um die Individualbeschwerde. Mhm. Was bedeutet das?
Die Individualbeschwerde eröffnet Kindern und Jugendlichen. Und eigentlich war das etwas, das der Kinderrechtskonvention gefehlt hat, den Rechteinhaberinnen dieser Konvention, also allen Minderjährigen in einem Vertragsstaat, die Möglichkeit, Beschwerden einzureichen. Allerdings muss erst der innerstaatliche Rechtsweg ausgeschöpft sein. Und das ist für BürgerInnen der Europäischen Union eine sehr hochschwellige Hürde, bevor man sich dann an den UN-Ausschuss wenden kann. Für Kinder aus anderen Staaten und anderen Ländern dieser Welt ist das allerdings ein sehr wichtiges Mittel. Und man kann beim Ausschuss direkt als Kind, als Jugendliche eine Beschwerde einreichen. Und der Ausschuss befasst sich dann mit dieser Beschwerde, kann auch den Staat einladen und um Auskunft bitten, kann auch Empfehlungen aussprechen. Das ist schon ein sehr starkes Mittel, das uns in Deutschland ganz grundsätzlich noch fehlt für Kinder und Jugendliche. Wir haben keine solchen Beschwerdeverfahren für Kinder und Jugendliche, die so ganz niedrigschwellig für sie zugänglich sind. Es gibt eine allererste Entwicklung und es ist vielleicht auch wirklich eine noch nennenswerte, sehr schöne Entwicklung mit dem, was vielleicht auch so erreicht wurde. Wenn ich jetzt mal so 10 Jahre zurückblicke, dann haben wir nämlich eine Novellierung des Kinder- und Jugendhilfegesetzes gehabt, das Sozialgesetzbuch 8. Und dort sind Ombudschaften für Kinder und Jugendliche eingerichtet worden oder als Paragraph eingeführt worden und die Länder stehen nun in der Verantwortung, solche einzurichten. Und das ist eine so wichtige Schlüsselfunktion, gerade für Kinder und Jugendliche, die sich zum Beispiel in der stationären Einrichtung der Kinder- und Jugendhilfe aufhalten, die also auch ja nicht mehr ein Elternhaus so im Rücken haben, dass sie vielleicht bei einem Beschwerdeverfahren so ganz akut unterstützen kann, dass die Mittel haben, eine Stelle haben, die außerhalb dieses Jugendhilfesystems ist, also eine unabhängige Stelle, an die sie sich wenden können, wenn Probleme auftauchen, wenn sie sich in ihren Rechten verletzt fühlen. Und die Ombudschaften, die es da schon gibt, machen eine ganz tolle, ganz wunderbare Arbeit. Ich lerne da sehr viel von darüber, wie Beschwerdeverfahren für Kinder und Jugendliche am besten gestaltet sein müssten. Wenn wir beispielsweise auch den Vereinten Nationen dann wieder Empfehlungen geben, dahingehend, warum wir zum Beispiel eine Beschwerdestelle auf nationaler Ebene nicht so sinnvoll finden, warum wir finden, dass die Nähe an den Lebensraum von Kindern und Jugendlichen gehört, dann finden wir da ganz viele Argumente aus den Erfahrungen, die zum Beispiel die Ombudschaften in der Kinder- und Jugendhilfe machen.
Es ergeben sich natürlich aus den Dingen, die du erzählt hast, immer weitere Fragen, das ist ganz klar. Was ich immer spannend finde, es gibt jetzt, also Deutschland ist vor 33 Jahren beigetreten der Kinderrechtskonvention. Euch gibt es aber erst jetzt seit 10 Jahren oder schon seit 10 Jahren, aber auch erst ein Drittel, ungefähr knappes Drittel der Zeit, in der Deutschland in der Kinderrechtskonvention beigetreten ist. Und daher meine Frage an dich, wie schätzt du das ein? Würdest du sagen, dass sich qualitativ in den letzten 10 Jahren mit Blick auf die Gesamtzeit von 33 Jahren qualitativ etwas deutlich verändert hat zum Positiven, was die Unterstützung der Kinderrechtskonvention durch Deutschland und da die Umsetzung durch Deutschland angeht?
Ich glaube, es gab einen deutlich stärkeren Booster für die Kinderrechtskonvention in den 1990er Jahren, also kurz nach der Ratifikation. Ich habe ja ganz zu Beginn erzählt, dass ich da so eine Kinderrechtskonvention auf meinem Platz im Hörsaal vorgefunden habe an der Universität. Da gab es eine Kinderbeauftragtenposition in Nordrhein-Westfalen, die jetzt übrigens wieder im Augenblick eingerichtet wird. Zwischendurch gab es sie nämlich mal wieder nicht mehr. Und das ist vielleicht ein schönes Beispiel dafür, dass das auch immer so ein bisschen Wellenbewegungen gibt. Nach der Ratifikation ein gewisser Booster, dann auch immer mal wieder so Zeiten, in denen es nicht so gut lief. Ich würde sagen, hinsichtlich der Beteiligungsrechte hat sich doch eine ganze Menge getan. Das sind ja auch die, von denen ich auch eingangs gesagt habe, dass sie mir so besonders am Herzen liegen. Ich merke, dass sich das vor allen Dingen dadurch entwickelt, dass sich gesamtgesellschaftlich was tut. Uns fehlen leider immer noch viele Daten. Das wäre auch noch ein Thema, über das wir ganz lange reden könnten. Aber was wir aus Erhebungen zu Kindern und Jugendlichen und ihrem Wohlbefinden wissen, ist, dass sie zum Beispiel mit ihrem Mitspracherecht in den Familien sehr viel zufriedener geworden sind. Wir wissen von Studien der World Vision Kinderstudie zum Beispiel, die Kinder gefragt hat, wer legt Wert auf deine Meinung, dass da Eltern ziemlich gut mittlerweile abschneiden. Andere Erwachsene dann wiederum leider nicht so gut, insbesondere in den Bildungseinrichtungen. Und da hat man wieder so einen Seismograph dafür, wo dann noch was zu tun ist. Also ich glaube, es tut sich schon was, dass Kinder und Jugendliche mit ihren Perspektiven und Meinungen zunehmend an Bedeutung gewinnen, aber eben noch nicht in allen Bereichen. Und deswegen muss man da manchmal den Finger in die Wunde legen und da auch dran erinnern, in solchen Berichten, in Stellungnahmen an ein Parlament oder indem man sich auch mal in Zeitungen oder Fachzeitschriften äußert. Es hat sich einiges getan. Wir haben auch im familiengerichtlichen Verfahren so schöne Entwicklungen, dass die Altersgrenze weggefallen ist, wann Kinder angehört werden müssen. Das müssen sie jetzt einfach grundsätzlich und nicht erst ab 14. Und das sind Entwicklungen, die gehen absolut in die richtige Richtung.
Vielen Dank. Euer Jubiläumsjahr war das Jahr 2025. Jetzt steht aber schon 2026 vor der Tür. Was werden eure wichtigsten Vorhaben im nächsten Jahr sein?
Also als allererstes habe ich, wenn ich jetzt so in meinen Kalender gucken würde, mich heute sehr darüber gefreut, dass wir die Terminfestlegung getroffen haben. Wir treffen uns immer einmal im Jahr in der Kinderkommission des Deutschen Bundestages mit den wenigen Kinderbeauftragten auf Landesebene, die es gibt, und den Kinderkommissionen in den Landesparlamenten, die es gibt, um uns gegenseitig darüber auszutauschen, welche Themen uns gerade in unserer Arbeit sehr bewegen. Und da gibt es jetzt im März einen Sitzungstermin, an dem dieses Treffen stattfinden wird. Und das könnte ja jetzt auch noch gemeinschaftlich mit der neuen Beauftragten auf Bundesebene stattfinden. So etwas ist immer total wichtig, um sich auch gegenseitig Ideen zu geben, von Best Practice zu lernen. Nicht jeder muss das Rad neu erfinden und auch so ein bisschen nochmal abzugleichen, was für Unterschiede gibt es in den Themen, die im jeweiligen Land von besonderer Bedeutung sind. Das ist für mich ein ganz wichtiges Treffen, das ich immer sehr nutze, um auch den Seismograph wieder zu nutzen, wo gerade der Schuh drückt bei Kindern und Jugendlichen. Ich freue mich aber ganz genauso auf unser jährliches Treffen mit der BAG Kommunale Kinderinteressen. Das wird im nächsten Herbst, im Oktober, in Nürnberg stattfinden. Und da wird das Thema Kindergesundheit sein. Und da freue ich mich auch sehr darauf. In Nürnberg gibt es zum Beispiel auch auf kommunaler Ebene eine Kinderkommission schon seit vielen, vielen Jahren, Jahrzehnten eigentlich. Und da hat zum Beispiel auch eine Krankenhausplanung mit Kindern und Jugendlichen stattgefunden. Das wird uns dort dann auch präsentiert werden. Und auch da geht es um die Vernetzung und um den Austausch. Und wir selber haben uns das Thema Bildung rausgepickt als Monitoringstelle, zu dem wir ganz explizit arbeiten wollen. Und das machen wir auch nicht so im freien Fall, sondern da gab es mehrere Hinweise aus Treffen mit dem zivilgesellschaftlichen Netzwerk Kinderrechte, mit anderen Institutionen. Und da haben wir uns vorgenommen, zusammen mit UNICEF Deutschland nochmal zusammen eine kleine Studie zu machen und das Thema uns genauer anzuschauen, die Bildungsgerechtigkeit in Deutschland in den Blick zu nehmen.
Liebe Claudia, ganz, ganz herzlichen Dank, dass ich mit dir über euer Jubiläum und eure 10-jährige Arbeit im Deutschen Institut für Menschenrechte in der Monitoringstelle der Vereinten Nationen zur Kinderrechtskonvention sprechen durfte. Ich freue mich sehr, weil wir in den 4 Jahren, in denen wir den Podcast Menschenrechte nachgefragt machen, haben wir eigentlich immer im Dezember auch einen Menschenrechtspodcast aufgenommen, auch eine Live-Podcast-Veranstaltung zu dem Thema gemacht. Von daher stehst du in einer sehr guten Tradition. Und ich habe gestern noch die Zusage von UNICEF Deutschland bekommen, dass wir auch mit UNICEF über das Thema im nächsten Jahr sprechen werden. Also von daher haben wir auch eine gute Arbeitsperspektive als Podcast und arbeiten mit euch im Deutschen Institut für Menschenrechte ja ohnehin auch seit vielen Jahren sehr, sehr gut zusammen. Und ich freue mich, dass ihr so erfolgreich seid und für die Kinder so viel Positives erreicht habt. Herzlichen Dank, dass du uns ein bisschen aus deiner tollen Arbeit berichtet hast.
Ich danke sehr für die Einladung und die Möglichkeit, ein bisschen unsere Arbeit darzustellen. Ich freue mich auch schon auf die weitere Zusammenarbeit. Danke.
Die politische Meinung. Neutral geht gar nicht. Ein Audio-Podcast der Konrad-Adenauer-Stiftung.